Herzlich willkommen zu Technikwürze 144, heute bei 27 Grad und Sonne vom Balkon. Mir gegenüber sitzt David Maciejewski.
Hallo, Ino.
Und mein Name ist Marcel Böttcher. Hallo.
Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast. Von und mit David Maciejewski.
Ja, David.
Tja, wir haben ein bisschen was Aktuelles für euch wieder rausgekramt. Dieses Mal wieder eine deutsche Sendung. Wir hatten ja in der letzten Sendung wie ich finde, sehr interessante Interview mit den zwei Opera-Menschen.
Das auf jeden Fall. Ich habe mal geschaut, 3 Wochen kein Podcast, bei mir krankheitsbedingt.
Ja.
Das ist Wahnsinn, es kribbelt in den Fingern. Fühlt sich komisch an, so 3 Wochen, nachdem ich glaube, ich war 6 oder 7 Wochen in Folge jetzt hier.
Ja.
Und dann so 2, 3 Wochen gar nichts machen. Gut, dass es weitergeht.
Ja, es war auch mal eine Ausnahme letzte Woche mit der, wie gesagt, englischen Sendung. Auch die ganzen Kommentare waren in Englisch. Fand ich mal ganz interessant, dass wir auch zumindest mal nicht nur deutschsprachige Zuhörer ans Rohr bekommen. Beziehungsweise hatten wir auch einen Kommentar bekommen, der da lautete, ja, wenn ihr eine englische Sendung macht, dann begrüße ich das. Vor allen Dingen, weil ihr dann auch mal Gesprächspartner findet, die im internationalen Raum ein bisschen was zu sagen haben. Und mit Mozilla und Opera, die sind ja in Deutschland nicht so ansässig. Von daher hat das ganz gut gepasst, denke ich. Genau, aber wir haben, wie gesagt, auch für diese Woche was Aktuelles rausgesucht. Und zwar möchte ich ganz am Anfang was empfehlen. Neben dem Flugzeug, was uns hier so technisch begleitet.
Ja, wir sitzen so ein bisschen in der Einflugschneise. Das hatten wir, glaube ich,
vor ein paar Wochen. Aber ich glaube, der hat die Einflugschneise mal ein bisschen verpasst. Ist auch, glaube ich, so ein Doppeldecker oder so. Aber sei es drum. Ich möchte euch empfehlen, den Developer Color Picker. Ich hatte mir ursprünglich notiert, dass er von Panic Software ist. Er ist aber nur auf dem Server von Panic Software. Und ich müsste auch nochmal genau nachschauen, von wem er ist. Was ist denn der Developer Color Picker? Wenn ihr euch, ihr wollt, ihr macht gerade eine Webseite und wollt jetzt eine ganz bestimmte Farbe haben, sei es aus Photoshop oder sei es aus irgendeinem anderen Programm oder ihr seid auf einer Webseite, zum Beispiel benutzt ihr die Color-Geschichten von Adobe Cooler oder wie das Ding heißt.
Zum Beispiel, noch viel wichtiger ist aber, dass ihr gerade am Mac sitzt, sonst müsst ihr jetzt kurz weghören.
Ist eine Mac-Geschichte, Entschuldigung. Und auf jeden Fall könnt ihr über den Macintosh auf jeden Fall eigentlich in jedem Programm den mitgelieferten Color-Picker euch laden, also diese Farbmenüleiste. Über AppleScript kann man das auch in anderen Programmen starten. Und der Developer Color Picker ist sozusagen eine Erweiterung, die wird systemseitig installiert und mit dem seid ihr dann in der Lage, euch für HTML direkt die Farben richtig gleich in die Zwischenablage zu kopieren. Weil sonst war es ja so, dass ihr über den Umweg eventuell Photoshop gegangen seid, um dann die richtige Farbe ausfinden zu können. Und der Color Picker gibt euch das gleich dementsprechend richtig formatiert.
Genau.
Für diejenigen, die auf dem Mac ein bisschen was entwickeln, zum Beispiel eigene Applikationen oder auch iPhone-Applikationen, gibt es auch einen Schmankerl da drin, dass er nämlich die ganzen Deklarationen von UI Color und NS Color zum Beispiel direkt euch gleich richtig formatiert, sodass ihr euch eine ganze Menge Tipparbeit sparen könnt, wenn ihr das Ding einsetzt. Ist kostenlos auf dem Server von Panic, ist ein bisschen versteckt, weil derzeit öffentlich nicht irgendwie zugänglich, außer die URL, man kennt sie. Deswegen haben wir das verlinkt in den Shownotes.
Ja, wie gesagt, fünf verschiedene Formate kann man da auswählen. Für Webentwickler gibt es auch HTML und CSS, die, wie ich finde, nicht ganz optimal gelungen sind, aber durchaus verwendbar. Ist, ja, wie gesagt, hängt sich einfach an den normalen Color Picker dran. Da man allerdings den normalen oder beziehungsweise die normale Farbpalette, wenn man sie jetzt nicht beispielsweise in Pages oder sonst einem Programm öffnet, nicht so ohne weiteres öffnen kann, haben wir, beziehungsweise die Lorbeeren gehen da an dich, hat David ein kleines Skript geschrieben, so einen kleinen Einzeiler, der das Color-Programm
in jedem Programm quasi aufrufen könnte.
Beziehungsweise auch ohne Programm als kleine eigene Applikation.
Das heißt, ihr könnt dann wirklich von jedem Bildschirm, egal ob ihr jetzt ein Apple-Programm gestartet habt oder nicht, das Ding verwenden und eure Farbe rausziehen. Seid also nicht gebunden zum Beispiel an Firefox, das hat ja diesen Color-Picker, den es als Applikation, als Extension gibt, da seid ihr nicht drauf angewiesen.
Genau.
Ist aber, wie gesagt, ein bisschen umständlich, das aufzurufen. Von daher muss man gucken, ob das wirklich eine Arbeitserleichterung ist oder eher hinderlich ist.
Ja, ich würde sagen, dass den Einzeiler schmeißen wir einfach irgendwie auf den Server und könnt ihr euch dann runterladen.
Genau, ich hatte da so eine Geschichte entdeckt bei Google. Da mache ich einfach den Link, ist das schön beschrieben.
Oder so, ich dachte, wir veröffentlichen die erste Technikwürze Mini-Applikation.
Das können wir auch machen, ja.
Dann braucht ihr den einen Schritt dann nicht.
Machen wir das so. Okay, wunderbar.
Aber wie gesagt, ist auch keine große Hexerei, die da betrieben wird.
Ja, die nächste Geschichte, die ich entdeckt habe, beziehungsweise ich habe sie nicht entdeckt, aber ich bin darauf aufmerksam geworden, und zwar auf die Webseite Backtweets. Manchmal ist es doch ganz interessant, es geht natürlich um Twitter, und zwar ist es eine Suchmaschine.
Schon wieder Twitter.
Twitter, genau. Interessant ist es, wenn ihr Webentwickler seid und ihr habt eine Webseite und ihr wollt jetzt wirklich mal nachvollziehen, wer hat denn über Twitter auf eure Webseite verlinkt? Dann wäre diese Webseite eine Möglichkeit. Nachteile hat diese auch, wie du ja festgestellt hast.
Sie ist nämlich nicht live. Heute hatte Twitter nämlich so eine lustige DOS-Attacke und war mal 2-3 Stunden weg. Und Backtweets funktionierte noch. Insofern glaube ich nicht, dass es live ist, aber hat einen großen Vorteil gegenüber der Twitter-Suche.
Genau, ihr gebt nämlich die URL eurer Webseite ein, zum Beispiel technikwürze.de.
Das ist jetzt nicht eure Webseite.
Nein, aber er spuckt euch dann die Resultate aus, was wurde in Twitter getwittert mit dem Ziel technikwürze.de. Das Interessante dabei ist, dass er sogar die Kürzungsdienste Bitly oder wie sie alle heißen mit impliziert, also er guckt wirklich, gab es auch über die Short-URL-Dienste einen Link zu der Webseite, die ihr eingetragen habt? Wenn ja, zeigt euch das an. Inwiefern wirklich diese Ergebnisse fundiert sind, und wir haben ja gemerkt, live sucht er nicht, oder wie das Ganze funktioniert, können wir nicht sagen. Allerdings, als mal zu gucken, wer hat denn da verlinkt, ganz interessant.
Ja, das auf jeden Fall, und ich weiß auch nicht, welche er so alle durchsucht, ob er einfach generell Kurz-URL-Dienste, aber wir haben hier, wenn wir jetzt mal nach Technikwürze suchen, also entweder wir werden zu selten verlinkt oder der Dienst ist nur zu langsam. Hier der letzte Link ist 6 Tage alt, den er hier als neuesten Link anzeigt, ja. Aber bit.ly, ff.im, was ich zum Beispiel nicht kenne, Trim, Snurrel und wie sie alle heißen mit ihren lustigen Namen, die hat er auf jeden Fall alle drin, und das ist der große, große Vorteil gegenüber der normalen Twitter-Suche. Also wenn es nicht unbedingt live sein muss, kann man das Ganze, glaube ich, echt ganz gut empfehlen.
Ich habe gerade gesehen, links unten auf der Seite gibt es ein Previous und Next, und wenn du dahin klickst, dann kriegst du auch Wochen. Ich bin derzeit, glaube ich, bei Seite 5 oder so und bin dann vor 7 Wochen dem Ergebnis.
Also, ich bin auf Seite 20 gegangen und krieg
nichts mehr. Okay. Ich habe jetzt 12 Wochen.
Na gut.
Aber sei es drum. Wie gesagt, wir können es nicht nachvollziehen, aber eine ganz interessante Gelegenheit, mal zu schauen, wer hat auf euch verlinkt.
Exakt. Mhm. Die nächste Geschichte finde ich aber fast noch interessanter.
Ach, das ist ja auch schon wieder von mir.
Ist auch schon wieder von dir.
Ja.
Würde sie trotzdem ansagen.
Kam auch über Twitter, es tut mir leid. Und zwar ist es für Webentwickler bedingt interessant.
Auf jeden Fall für alle, die einen eigenen Server betreiben. Mhm.
Auf jeden Fall auch interessant, falls ihr mal unter Linux eure Webseiten testen wollt oder falls ihr selbst euch euren Server aufsetzen wollt. Da ist ja bekanntermaßen das Betriebssystem meistens immer Linux, wenn wir da über Webserver reden. Und die Seite SUSE Studio gestattet euch neuerdings, euer eigenes SUSE zusammenzuklicken. Und zwar könnt ihr euch das vorstellen wie so eine Art Wizard, den ihr anschmeißt und sagt, ich möchte gerne einen Server machen oder ich möchte jetzt ein Desktop-Betriebssystem machen. Klickt euch das zusammen, könnt sagen, auf der Startseite, wenn das Ding bootet, soll er gleich in den grafischen Modus gehen oder in den Terminal-Modus. Wenn ihr einen Webserver habt, dann braucht ihr keine grafische Oberfläche. Zum Beispiel, wenn ihr das auf einem normalen Rechner als Betriebssystem nutzt, dann braucht ihr schon eine. Das könnt ihr einstellen. Dann seid ihr in der Lage, aus über 7600 Softwarepaketen euch wirklich den Server so zusammenzustricken, wie ihr ihn braucht. Also ihr könnt wirklich bei der minimalen Basis anfangen, in diesen Kategorien, die es anfangs erwähnt da gibt, und könnt dann jedes einzelne Paket zusätzlich hinzufügen. Da gibt es eine kleine Suche, zum Beispiel wollt ihr OpenOffice immer standardmäßig dabei haben, könnt ihr das dazu klicken, oder bestimmte Sachen wie den Apache-Server, MySQL-Server, oder irgendwelche Editoren, damit ihr zum Beispiel unter Linux auch was programmieren könnt. Das könnt ihr euch zusammenklicken, wie ihr wollt. Wenn ihr damit fertig seid, mit dieser ganzen Geschichte der Konfiguriererei, ist das Resultat auch ganz interessant. Ihr könnt euch ein paar Maschinen da zusammenklicken, ein paar Linux-Systeme. obwohl es auch da die Möglichkeit gibt zu unterscheiden zwischen OpenSUSE 11 ist, glaube ich, das aktuelle, und den Professional gab es da noch eine Möglichkeit. Das Resultat wäre, ihr könnt euch das zusammenstellen lassen als ISO-Image, als VMware Virtual Machine. Das heißt, wenn ihr VMware-User auf dem Mac seid, könnt ihr das da reinladen und könnt euch super schnell einen eigenen Server aufsetzen, ohne dass ihr für die entsprechende Hardware sorgen müsst. Also könnt ihr das auf dem eigenen Rechner machen. Könnt als USB auf einen USB-Stick packen, so dass ihr zu irgendeinem Freund geht und startet euer Linux direkt von einem Stick aus. Oder wie bereits erwähnt, als ISO und das auf CD brennen.
Genau. Also noch kurz hinzugefügt, was man da alles konfigurieren kann, ist wirklich ziemlich weitgehend. Also das geht dann hin, bis man kann schon in dem Interface irgendwelche Benutzer anlegen, kann das Ganze so ein bisschen von den Settings her anpassen, soll er irgendwie die mit der grafischen Oberfläche hochkommen oder für die Vollgeeks direkt in der Konsole starten und so weiter. Was für meinen Anwendungsfall, ich als Nicht-Server-Administrator, ist das vor allem für VMware wirklich interessant. Da gibt es zwar schon eine ziemlich große Basis an virtuelle Maschinen, aber die kann man natürlich alle nicht so individuell bekommen, wie man das halt hier kann. Also sich wirklich irgendwie so ein Basis-SUSE mit schicker Oberfläche und irgendwie ein Editor in Firefox und irgendwie noch ein paar Browsern oder sowas zusammen zu klickern, das sehe ich hier wirklich zum ersten Mal.
Genau, also das, was, glaube ich, ganz generell interessant ist, gerade bei dieser Software-Geschichte, ist, dass ihr selbst als Benutzer von SUSE Studio entscheiden könnt, wie sieht euer Betriebssystem aus.
Ja.
Weil bei jedem Betriebssystem, was ihr bisher kaufen oder Open-Source-mäßig runterladen könnt, ist es so, dass da ein gewisses Maß da drin ist. Und bei SUSE ist es ja so, es gibt verschiedene Distributionen. Die einen sind halt schmaler, die anderen sind mehr gefüllt mit mehr Tools. Und hier könnt ihr wirklich bestimmen, was ihr wollt. Und diese Möglichkeit, euch das zusammenzuklicken, als solches finde ich sehr interessant. Also es könnte auch ein neues Distributionsmodell für Software sein. Wenn man das mit einem Shop noch hinten dran hängt und ich stelle mir vor, ich könnte mir mein Windows so zusammenklicken.
Das wäre toll.
Als Windows-User wäre ich ganz glücklich, glaube ich.
Die ganze Spamware runterschmeißen.
Genau.
Kein AOL.
DLLs
okay, wegklicken. Das ist schon ein bisschen älter, aber ich habe mir auch schon lange keinen Windows mehr gekauft.
Genau.
Ja, ich glaube besonders vom USB-Stick so zum Testen. Finde ich echt elegant.
Falls ein Rechner mal abschmiert, dass man zumindest mal was machen kann.
Ja, entweder das oder man muss halt sich nicht wirklich was installieren, sondern kann es halt bootbar direkt als CD-Image oder für einen USB-Stick sich ziehen. Also nicht nur für Server-Administratoren, sondern auch zum Testen, was man bei besonders größeren Projekten auch mal ganz gern unter Linux machen sollte. Finde ich das sehr interessant. Eine echte Empfehlung.
Stichwort Zugänglichkeit, wie könnt ihr das Ding nutzen? Derzeit ist es so eine semi-mäßige Public Beta. Ja?
Genau.
Ihr müsst euch anmelden, kriegt aber in der Regel 24 Stunden später, bisher lief es zumindest so, bei dir wäre es denn morgen soweit, den Schlüssel.
4 Stunden funktioniert nicht, das habe ich heute getestet,
okay.
Bisher kam noch nichts.
Damit ihr euch dann anmelden könnt. Also ihr müsst erstmal eure E-Mail-Adresse eintragen, bekommt dann eventuell wie gesagt, nach einer gewissen Zeit eine E-Mail von denen geschickt und dann könnt ihr euch einen Account erstellen und da dann eure Sachen machen. Oberfläche ist ganz nice gelöst. Linux-Nerds werden das richtig lieben, weil da gibt es unglaublich viele Programme, die man sich, Pakete, die man sich da reinziehen kann. Aber es ist zumindest kategorisiert, so dass man sich zumindest mal was anschauen kann. Also
genau,
derjenige, der das noch nicht kennt, so viel sei vorweggenommen, der sollte vielleicht mal jemanden fragen, der sich ein bisschen damit auskennt, um ein paar Tipps zu bekommen, was auf Linux drauf sollte.
Abschließend noch, man kann dem Ganzen auch, wenn man der Linux-Gemeinde generell traut, kann man dem Projekt auf jeden Fall auch trauen, denn dahinter steckt Novell, die ja auch für SUSE selbst verantwortlich sind. Insofern kommt auch aus einigermaßen offizieller Hand.
Mhm.
Ja. Dann lasset uns zum nächsten Thema kommen.
Ja, Michael Jendritschek, den hatten wir schon ein paar Mal nicht persönlich in der Sendung. Das haben wir immer noch vor, aber sein Buch hatten wir ein paar Mal in der Sendung. Das haben wir auch schon verlost. Einführung in XHTML, CSS und Webdesign. Der Michael hat ja auch eine hervorragende Webseite, sozusagen eigentlich schon fast schon ein Standardwerk, nämlich eben über die Einführung in XHTML, CSS und Webdesign. Und er hat sein Online-Tutorial, wie man jetzt mit HTML und CSS umgeht, an den aktuellen Stand seines Buches angepasst. Das Buch kam jetzt in der neuen Ausführung 2008 raus, Ende 2008. Und die ganzen Sachen, die er dafür neu zusammengetragen hat, die sind jetzt ebenfalls in das Online-Tutorial eingeflossen. Gab auch so ein kleines Redesign seiner Seite. Absolut empfehlenswert. Wer mal nachschauen möchte und Nachschlagewerk braucht, ist da richtig gut aufgehoben. Vor allen Dingen, weil wir uns gerade in so einer Zeit befinden, wo Self-HTML in Sachen Artikel mehr in Quantität setzt statt auf Qualität.
Genau.
Und Michael hat da wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Einerseits im Buch und natürlich auch im Online-Tutorial ist auf jeden Fall mindestens ein Besuch wert.
Ja, das auf jeden Fall. Also es ist kein vollkommener Ersatz. Das Buch sollte man sich als Standardwerk, denke ich, trotzdem noch ins Regal stellen. Ist aber als Ressource auch online echt zu empfehlen. Eine zweite Ressource, nachdem ja, als wir vor 3-4 Sendungen oder so ein bisschen gegen Self-HTML gewettert haben und da der Wunsch nach neuen Ressourcen laut wurde, ist der HTML5-Doktor, der nämlich genau das macht, wonach er sich anhört, gibt nämlich eine wunderbare Einleitung in HTML5. Die Jungs sind da ziemlich aktiv. Da sind in den letzten Tagen viele sehr wertvolle Artikel erschienen. Ist auf Englisch, aber ja eigentlich recht verständlich geschrieben. Wer HTML5 langsam einsetzen sollte und da denke ich, sollte man ziemlich früh auf den Zug aufspringen in unserem innovativen, sich alle paar Jahre neu erfindenden Business.
Und zumindest kann man sich auf jeden Fall weiterbilden. Und genau. HTML5 haben wir zumindest erkannt, ist definitiv die Zukunft, ja, weil mit HTML4 geht's nicht weiter, mit XHTML1.1 auch nicht. Also von daher wird das Streckenpferd sein, mit dem wir uns beschäftigen in unserem Beruf.
Genau.
Und wer sich jetzt frühzeitig in der Findungsphase von HTML5 damit schon mal beschäftigen will, der ist dort auf jeden Fall sehr gut aufgehoben.
Genau. Das Schöne ist, dass es nicht trocken theoretisch ist, sondern wirklich aus einem sehr praktischen Blickwinkel auf die Sachen schaut und einzelne Themen in Artikeln halt bearbeitet. Zum Beispiel Native Drag and Drop habe ich hier gerade vor mir. Aber auch trotzdem Hintergründe aufgreift. Ist also ebenfalls eine echte Empfehlung. Und schon die zweite Ressource. Und somit hoffe ich doch, auch wenn das nicht unbedingt ein Anfänger-Einstiegswerk ist, dass wir die Ressourcenlücke noch ein bisschen gefüllt haben.
Mhm.
Du hast ja gerade was geholt.
Ich habe mir gerade noch was geholt aus meinem Büro. Ich habe nämlich eine ganz tolle Lieferung bekommen per Post, ein neues Buch. Das möchte ich euch kurz empfehlen. Ich habe auch schon ein bisschen reingelesen. Und zwar erschienen beim Open Source Press Verlag das WordPress-Buch vom Blog zum Content-Management-System. Ihr könnt euch mal vorstellen, es geht natürlich um WordPress, ist geschrieben von Frank Bültje und Thomas Bollet. Die haben das Ganze geschrieben und gehen einerseits darauf ein in diesem Buch, wie WordPress installiert wird, was das Ganze überhaupt ist. Gehen dann aber auch sehr ins Detail, wie man eigene Themes macht, wie man eigene Plugins schreibt, wie man WordPress erweitern kann, einen eigenen Shop einbinden kann. Ist auch eine kleine Referenz in Sachen PHP-Befehlen, die man im Backend benutzen kann, um einerseits WordPress steuern zu können oder auch um sein Design richtig anpassen zu können. Die Sachen, die ich bisher rausgelesen habe, sind super gut geschrieben. Da findet man sich sehr schnell zurecht. Auch wenn man ein bisschen PHP-Grundwissen hat, das sollte man mitbringen, ist man da, glaube ich, sehr gut aufgehoben. Das Buch möchte ich, wie gesagt, empfehlen. Kostet derzeit roundabout um die 34,90 €. Gut angelegtes Geld, wer sich bei WordPress ein bisschen reinlesen will oder plant, mal so einen Blog aufzusetzen, auf jeden Fall eine Empfehlung.
Ja, sehr schön. Wir bleiben auch gleich in der, wir bleiben nicht wirklich in der Printgeschichte, aber hangeln uns von einem Verlag zum nächsten. Galileo hat nämlich einen, ich glaube, 0,4 MB großen Download angeboten, den man trotz der kleinen Größe sehr empfehlen kann. Und zwar ist das eine interaktive CSS-Referenz, was sich erstmal komisch anhört. Dahinter verbirgt sich erstmal ja was sehr Einfaches, aber trotzdem sehr Hilfreiches. Und zwar ist das ja, ein bisschen HTML und JavaScript, was einem dabei hilft, einige Dinge fix auszuprobieren und dahinter zu kommen, was das eigentlich alles macht.
Genau, auf der linken Seite könnt ihr euch vorstellen, sind sämtliche CSS-Attribute und Eigenschaften, die man so anstellen kann in seinem HTML, die sind da aufgeführt und ihr könnt zum Beispiel mal auf den Bereich Padding klicken, gibt dann im mittleren Sektor ein, zum Beispiel Padding Top mal so 50 Pixel und seht dann rechts einen direkten Preview, der euch direkt anzeigt, was diese Änderung in Sachen CSS jetzt bewirkt. Zum Lernen von HTML finde ich das Ding wirklich absolut hervorragend, weil ihr ohne zu speichern und das Ding neu in eine Webseite aufrufen, direkt testen könnt, was sind denn das für Geschichten. Das Tolle dabei ist auch, wie gesagt, dass alle Attribute, wie gesagt, aufgelistet sind, sodass man auch sich mal so durchklicken kann, falls man ein paar Sachen noch nicht kennt und probiert die ganz einfach mal aus, indem man da einfach mal irgendwelche Werte eingibt, klickt dann auf Testen und sieht dann direkt das Resultat dessen. Zum Lernen wirklich hervorragend.
Und somit haben wir schon die dritte Ressource, ja, zum Lernen,
genau,
heute.
Deswegen auch interaktiv. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, sehr gut versteckt auf der Galileo Computing Webseite.
Aber dafür gibt's ja Links.
Und wie gesagt, auch die Technik wird's. Okay, ja, damit sind wir im aktuellen und Empfehlungsblock durch. Ne?
Kommen wir zum Negativen.
Kommen wir zum Negativen.
Lasst uns meckern. Du darfst anfangen.
Okay. Ich darf anfangen.
Ja.
Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, so viel vorweg. Es gab ja...
was auch schwierig ist, weil es schon ziemlich viele Details dazu gibt.
Inzwischen sehr viele. Es gab einen PR-Fail von Vodafone sozusagen. Die hatten ja eine Kampagne gemacht, wo sie ganz, ganz bekannte Blogger in einen Bus gesteckt haben, sind ein bisschen durch Berlin gefahren und haben die dabei gefilmt, wie die Vodafone ganz toll finden. Das Ding läuft derzeit auch überall im Fernsehen und das Problem dabei war, dass jetzt die ganze Blogosphäre aufgesprungen ist und hat gesagt, oh, warum verkauft ihr euch für Vodafone? Unter anderem kam dann diese Stoppschild-Mentalität raus. Vodafone war ja auch einer der ersten, die gesagt haben, jawohl, wir blockieren das Internet, weil das ist ja ganz toll. Ganz böse zusammengetragen. Und warum macht ihr jetzt, wo ihr doch die Rebellion seid, warum setzt ihr euch jetzt auf eine Seite von so einem Provider? Naja, das ging so ein bisschen hin und her. Das war die Story als Aufhänger. Und dann gab es da jemanden, der mit in diesem Bus mitgefahren ist. Und die gute Frau hatte dann einen Blogbeitrag auf dem Vodafone-Blog veröffentlicht, der noch mehr Aufsehen erregt hat, denn am Ende ging es, es war ein bisschen schlecht geschrieben und am Ende hat sie dann wirklich ein Telefon von der Vodafone mit einem Vertrag gleich empfohlen und das war wirklich augenscheinlich so offensichtlich, dass dieser ganze Blogbeitrag eigentlich nur zur Werbung für Vodafone gilt, dass alle aufgesprungen sind und O-Ton war teilweise wirklich, wollt ihr uns verarschen?
Yep.
Und ich glaube, da gab es selbst am zweiten Tag schon über 200 Kommentare allein auf dieser Vodafone-Seite bezüglich dieses Artikels.
Das Lustige dabei ist, dass das immer sich so abwechselt. So 5, 6 Kommentare, die sagen, hey, was macht ihr da für einen Mist? Und dann kommt wieder ein Kommentar, der...
Naja, die Vodafone-Preise und Tarife in den hohen Himmel lobt.
Ich glaube, wir lassen das einfach mal so stehen. Wer mehr Kritisches an der Stelle lesen will, der kann sich mal die, ich weiß gar nicht, wie viel es inzwischen sind, aber gleich weiß ich das, die inzwischen 211 Kommentare dazu anschauen. Da bekommt man einen schönen Einblick in das Thema Corporate Blogging.
Obwohl wir auch ein bisschen Vodafone in den Schutz nehmen könnten, müssten. Denn die Kommentare, die zwischenzeitlich drin waren, die so völlig aus dem Zusammenhang gerissen sind und nicht auf den Beitrag raufgingen, sondern die Preispolitik bei Vodafone in den Himmel gelobt haben, könnten auch von jemandem gestammt sein, der nicht von Vodafone ist, der einen ganz einfach mal die Situation ein bisschen anheizen wollte. Kann was Gekünsteltes sein, wenn nicht. Also wie gesagt, wir wollen da niemandem was unterstellen.
Hört sich auf jeden Fall sehr gekünstelt
lest an. Euch das auf jeden Fall mal durch und bildet euren eigenen Kommentar. Dennoch hat das in der Blogosphäre so viel Aufsehen erregt, dass wir das zumindest mal erwähnen wollten.
Ich finde super, dass die meisten Skandale von Firmen begangen werden, die dessen Namen man so schön ändern kann. Nach Vattenfail gibt es jetzt auch Vodafail.
Ja, genau.
Das ist herrlich. Herrlich.
Das stimmt, ja.
Kommen wir mal wieder zu was mehr mit Webentwicklung zu tun hat.
Ja.
Der ADAC hat gelauncht. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Also, du hattest mir auf dem Weg hierher zur Vorbereitung hattest mir davon erzählt und ich habe es mir eben auch angeschaut und musste mich auch erstmal sammeln. Ja, also es ist ist weiterhin gelb, aber
aber also aus technischer Sicht darf man da eigentlich gar nicht hinschauen, weil wenn man das irgendwie die Startseite mal durch einen Validator jagt, dann bekommt man da hohe dreistellige Fehlerzahlen ausgespuckt und
haben Sie noch Tabellen eingesetzt oder ist das schon
nee, Divitis. Alles schön mit unserer neuen Lieblingskrankheit Divitis. Semantisch sprechen wir lieber auch nicht drüber, also ich weiß nicht,
Irgendeiner hat dem mal gesagt, ihr müsst das jetzt alles mit Diffs machen und die haben es ein bisschen übertrieben. Ich glaube, du hast auch davon erzählt, dass da Diffs drin sind mit einem Pixel Höhe und sowas.
Ja, genau. Da gibt es dann zum Beispiel Diffs, bei denen irgendwie die komplett leer sind, noch nicht mal irgendwie eine Non-Breaking Space rein, womit super. Ich jetzt nicht sagen will, dass das irgendwie die Lösung dafür wäre. Bitte nicht, aber...
Auf dem Microsoft-T-Shirt haben wir das mal.
Auf dem Microsoft-T-Shirt ist das die Lösung. Naja, jedenfalls steht im CSS auch nicht mehr viel hilfreich. Ist, außer irgendwie, ja, das ist halt irgendwie so eine Pixel, noch nicht mal eine Pixellinie, sondern wirklich nur ein Pixelabstand. Und mit solchen Dingen ist das voll. JavaScript wurde auch nicht unbedingt besonders schlank geschrieben. Dann gibt es noch so eine lustige JavaScript-Navi, die jedenfalls unter Firefox und Mac schwer zu bedienen ist, weil die gehaverte Sub-Navi, die eigentlich da drunter sitzt, wenn man halt auf den Oberpunkt geht, die klappt auch gerne mal wieder zu.
Genau, weil das Problem technischerseits ganz einfach erklärt, die haben 1-2 Pixel von der Hauptnavi zur gehaverten Sub-Navi halt freigelassen. Und wenn man da ein bisschen langsam drüber scrollt oder, ne, dann kann es eben passieren, dass der Fokus dann eben direkt verloren geht und die Sublimation
ausgelöst wird. Ich weiß gar nicht mal, ob es wirklich das ist. Also das hat sich echt lustig angefühlt, wenn man teilweise wirklich nur die Maus mal um 3 Pixel irgendwie horizontal über den Hauptnavigationspunkt bewegen muss und dann macht es darunter wieder flupp.
Auf jeden Fall in Sachen Usability nicht gut durchdacht.
Aber da gibt's noch andere Usability, also das ist ja fast noch das Glanzstück, was Usability angeht, eine Navi, die sich schwer zu bedienen lässt. Weil scheinbar wurde das jetzt irgendwie zur Ferienzeit mit einem Hauruck-Verfahren ins Netz gepumpt. Der ADAC hat da so ein kleines Minenfeld gebaut. Man weiß nämlich immer nicht, was passiert. Denn so gefühlte 60, 70, vielleicht auch 80% der Seite sind nicht in dem neuen Layout, sondern noch in dem alten, was nochmal ein paar Kanten härter ist. Und die Agentur dahinter, wer auch immer das umgesetzt, ich will nicht sagen verbrochen hat, doch, ich will doch sagen, verbrochen hat, er hat sich gedacht, wie machen wir dem Nutzer jetzt klar, dass er jetzt von alt auf neu springt, beziehungsweise andersrum, von neu auf alt. Das haben sie so gelöst, dass sich das einfach in einem Pop-up öffnet.
Da also öffnet sich sehr viel übrigens im Pop-up.
Da öffnet sich sehr viel. Wie gesagt,
auch dieselbe 60, 70 Seite.
Prozent.
Ja. So.
Also das muss man sich wirklich nochmal kurz verdeutlichen. Man bleibt auf der gleichen Seite. Es ist noch nicht mal so, dass wir jetzt auf eine externe Seite kommen oder Nein. auf ein anderes Portal. Wir bleiben auf adac.de, bewegen uns einfach nur in einem, teilweise navigiert man durch die Subnavigation und auf einmal macht's Peng und man hat ein neues Pop-up drin. Schwierig. Dann hat man noch auf der Startseite so einen kleinen lustigen grauen Kasten mit, man möge denken, dass es Reiter sind. Da sind die ersten 3 Reiter auch Reiter? Also es passiert das, was man sich halt vorstellt, nämlich der Content-Teil dieses kleinen grauen Kastens verändert sich. Beim 4. Icon allerdings geht auf einmal wieder ein Pop-up auf und man landet auf einer neuen beziehungsweise auf der alten Seite. Ja, ich weiß nicht, ob es sich wirklich gelohnt hat, nur um jetzt, weiß ich nicht, zur Ferienzeit oder ich kenne den Hintergrund nicht, will ich wahrscheinlich auch nicht, aber ob es sich wirklich gelohnt hat, irgendwie so ein zu 10% fertiges Projekt zu launchen. Es wird im Moment an allen möglichen Stellen zerrissen. Man kann dazu zum Beispiel nochmal, werden wir auch verlinken, ins Design-Tagebuch schauen. Gruselig.
Ich habe mal eben geschaut, wer dahinter steckt. Steht ja im Impressum Edelweiß 72, Agentur für interaktive Medien. Habe mir mal die Webseite ganz kurz angeschaut. Auf derer preisen sie Hurra ihre Kunden an, unter anderem ADAC, BMW, HSE24 und PM und Süddeutsche.de und Jetzt.de und Toilettenpapier ist auch noch mit dabei. Klingt ganz toll, wenn man so in den Quellcode schaut. Ist es auf den allerersten Blick gar nicht so schlecht, auf den zweiten Blick finde ich es aus meiner Sicht ziemlich verwerflich. Also ich zähle mal auf, was es da insgesamt alles so gibt. Also die Seite an sich, XHTML 1.0 Transitional. Dann haben sie noch auf den veralteten ISO 88591 Charset aufgebaut. Sie setzen Keywords rein, die gar keine Suchmaschine mehr ausliest heutzutage zum Beispiel. Und was man auf der Webseite ganz, ganz häufig sieht, wenn man einmal die Startseite runterscrollt, sind Dutzende von BRs, Breaks mit der Klasse Clear, weil sie ganz einfach nicht in der Lage sind, das Floating richtig in den Griff zu bekommen, so scheint es mir. Die Webseite sagt im Tidy zwar null Fehler, aber nichtsdestotrotz haben sie den Grundgedanken nicht ganz verstanden und so, denke ich, ist auch das Resultat adrc.de gewesen. Grafisch, ich weiß nicht, ob so grafisch, also grafisch finde ich das jetzt auch nicht so der Hit.
Gerade wenn man so ein bisschen an so eine Burg.
Ja, genau. Wenn man sich nämlich mal die Hauptseite anklickt und klickt dann auf Info, Test und Rat, sieht man links oben das ADAC-Eckchen, dann ist die Suche noch mit so einem Schatten dahinter, davor und dahinter ist nochmal so der Hauptcontent-Bereich und es ist alles in 1000 Boxen gemacht und es sieht ja ein bisschen too much, finde ich. Also grafisch finde ich das nicht fein gelöst, technisch ist es katastrophal, Usability-mäßig ein richtiger auch. Fail. da fehlen dann fast schon die Worte.
Schade, dass sich ADAC-Fail so komisch anhört.
Ja.
Bei Vodafone klingt das einfach schöner.
Wenn wir es wie die Amerikaner machen, die hätten ja gesagt ADAC zum Beispiel, ja, weil die grundsätzlich solche Abkürzungen ja liebend ein Wort daraus zu bilden. Also könnte es so ein ADAC-Fail sein zum Beispiel, dann wäre das eine Möglichkeit.
Wir müssen jetzt auch aufhören zu meckern, sonst wir haben einfach zu wenig davor gebracht, sonst meckern wir genauso lang, wie wir positiven Content gebracht haben und das darf nicht
sein. Denn soll es genug gewesen sein für Technikwürze 144. Danke, dass ihr zugehört habt. Nächste Woche sollte es dann hoffentlich wieder eine neue Folge geben.
Genau, und mal schauen, vielleicht geht dann auch AppStars langsam an den Start.
Genau, wir haben ja noch den zweiten Podcast in Planung. Da geht es rund um das iPhone und die Applikationen, die sich darauf befinden.
Ich will noch nicht zu viel verraten, aber wir haben da schon so ein bisschen was in
der Wir haben da so ein paar Pläne. Haben auf jeden Fall Bock und zweite Podcast aus dem Strang von Technikwürze. Lasst euch überraschen.
Ja, bis nächste Woche.
Bis dahin, ciao.
Ciao.
Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de.